Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Er ist im Landkreis Northeim aufgewachsen. Und auch wenn er zwischenzeitlich für das Studium weggezogen ist, so hat es ihn doch wieder in seine Heimat gezogen. Das Leben im ländlichen Raum kennt er gut und weiß auch, wo es Aufholbedarf gibt. Aber das ist nur ein Punkt, mit dem Jakob Reiter von den Grünen in den Wahlkampf zieht. Als Landrat möchte der selbstständige IT-Berater nicht nur den Nahverkehr im Landkreis stärken, sondern auch eine bürgernahe Verwaltung schaffen, den Katastrophenschutz stärken und für eine funktionierende, flächendeckende medizinische Versorgung kämpfen. Benita Heukamp hat sich mit Jakob Reiter getroffen, um über seine Landratskandidatur zu sprechen.
Sie sind jetzt ja auch selber im Landkreis Northeim aufgewachsen und haben dann für sich beschlossen, dass es da nicht so die passenden Perspektiven gibt. Was genau hat da für Sie persönlich gefehlt, dass Sie dann entschieden haben, wegzuziehen?
Der Landkreis Northeim hat ja keine Universität und ich habe ja in Uslar Abitur gemacht. In Dassel bin ich dann zum Beispiel noch zur Schule gegangen. Also ich habe schon ein paar Orte im Landkreis kennengelernt. Und den Studiengang, den ich machen wollte, den gab es so auch nicht in der Nähe. Und wie das ja dann auch immer so ist, man möchte ja als junger Erwachsener ja dann auch gerne mal ein bisschen vom Elternhaus sich entfernen. Und meine Eltern haben beide schon in Göttingen studiert und da habe ich mich dann entschieden, doch woanders hinzugehen.
Wenn es diese Ausbildungsmöglichkeiten oder halt die Studienmöglichkeit da gegeben hätte, wären Sie dann geblieben oder war dann doch so der Drang groß, vielleicht mal ein bisschen flügge zu werden und rauszukommen?
Ja, also ich glaube, das ist schon gezielt gewesen, dass ich weggegangen bin. Hinterher jetzt, wenn man zurückblickt, ja, man kann ja sowas immer erst im Rückblick gut einordnen, ist das auch sehr sinnvoll, weil dadurch, dass ich jetzt auch schon ein paar Stationen hatte und jetzt nicht nur studiert habe, findet man natürlich nochmal andere Perspektiven, man lernt andere Menschen kennen, andere kulturelle Hintergründe und kann dann diese ganzen neuen Erkenntnisse ja auch wieder mitbringen in die Heimat, wo ich mich ja jetzt auch bewusst für entschieden habe. Und von daher sehe ich das eigentlich schon als Gewinn an, dass man eben auch mal eine Zeit weg ist.
Was war dann so der Grund, weshalb Sie gesagt haben, jetzt geht's wieder zurück in die Heimat?
Das war eigentlich ganz banal. Wir waren während der ersten Covid-Lockdowns, wir kommen beide aus der Gegend, also meine Frau und ich, jeweils dann zu Hause, weil 80 Quadratmeter mitten in der Stadt in Ludwigshafen dann doch etwas beengt wurden und wir hier im Grün doch ein bisschen mehr Lebensqualität hatten zu der Zeit. Und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen und wir wollten dann nur nach einem Ferienhaus schauen. Und dann ist es doch ein dauerhaftes Zuhause geworden. Und ich glaube, jetzt so nach 6 Jahren kann ich doch sehen, dass es auf alle Fälle die richtige Entscheidung war, wieder aufs Land zu ziehen.
Und wenn Sie jetzt mit jungen Leuten ins Gespräch kommen und die quasi an dem gleichen Punkt stehen und sagen, ich habe jetzt meinen Schulabschluss, jetzt geht's weiter mit der beruflichen Ausbildung, perspektivisch nicht im Landkreis Northeim. Was würden Sie denen jetzt raten?
Ich kann das jetzt immer noch gut nachvollziehen. Also ich konnte mir das als junger Erwachsener auch nicht vorstellen, dann quasi dauerhaft für mein ganzes Leben an einem Ort zu bleiben. Und habe dadurch auch sehr profitiert, dass ich weggegangen bin, dass ich auch andere Sachen kennengelernt habe. Aber ich würde halt sagen, probiert euch aus und kommt gerne wieder zurück. Denn auch hier, da habe ich ja jetzt auch festgestellt, denn auch hier kann man sehr gut leben.
Sie sind jetzt wieder hier in der Region und wollen dann auch in der Politik durchstarten. Was machen Sie denn bisher schon in dem Bereich?
Genau, also ich bin so ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein Spätanfänger, was politisches Engagement angeht. Ich habe erst 2024 bei den Grünen, bin ich erst Mitglied geworden, bin dann relativ schnell bei unserem kleinen Ortsverband in Uslar mit 23 Mitgliedern Vorsitzender geworden und habe da dann jetzt eben auch die bisherigen Wahlen, die bis dahin waren, und die Kommunalwahl mitbegleitet. Und war aber auch schon immer sehr im Kreisverband engagiert, dass wir da eben auch im Landkreis Northeim, der jetzt nicht so das typische Grünmilieu ist, ein bisschen präsenter werden. Ja, und darum geht es jetzt am Ende auch mit der Kandidatur eben auch zu zeigen, wir geben auch ein alternatives Angebot, wir können auch im ländlichen Raum aktiv sein und Zukunftsperspektive geben. Und die Grünen gibt es halt nicht nur in Göttingen oder in der Großstadt.
Und was hat Sie dann konkret bewogen, jetzt direkt quasi als Landrat zu kandidieren? Also im Kreistag selber sitzen Sie ja nicht bislang.
Es bot sich einfach an. Also das war eine längere Diskussion, ob wir überhaupt jemanden aufstellen oder nicht. Und da ist dann die Wahl am Ende auf mich gefallen. Und ich würde halt eigentlich ganz gerne jetzt schon mitgestalten und auch zeigen, dass eben auch junge Menschen gerne Verantwortung in herausgehobenen Positionen übernehmen können. Und ich finde es auch gut, wenn es nicht immer nur die Menschen dann politisch in den höheren Ämtern sind, die vielleicht jetzt ihre 20-, 30-jährige Karriere in der Politik gemacht haben oder in der Verwaltung, sondern dass dann auch mal jemand, der einen ganz anderen Hintergrund hat, dazukommt und vielleicht neue Perspektiven bringen kann.
Sie waren jetzt auch schon gelegentlich so im Landkreis unterwegs und sind da in den Städten zum Beispiel mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Was sind denn da so die größten Sorgen und Nöte, die an Sie adressiert wurden und die Sie dann angehen möchten?
Genau, also was ich auf den ersten Fall gemerkt habe, ist, dass der Landkreis ziemlich groß ist. Ich bin, glaube ich, jetzt schon fast 4000 Kilometer gefahren in dieser Wahlkampfzeit. Grundsätzlich sind es, glaube ich, die grundlegenden Bedürfnisse. Ja? Also zum Beispiel Gesundheit oder auch das Wohnen. In Einbeck jetzt zum Beispiel war das auch die Mobilität für ältere Menschen, wo dann Buslinien gekürzt werden, wo dann ältere Menschen zum Beispiel nicht mehr zum Friedhof kommen können. Solche Themen werden häufig adressiert.
Ja, ein Punkt, den Sie bei sich auf der Agenda haben, ist jetzt den Landkreis attraktiv zu halten bzw. auch die Attraktivität zu erhöhen. Und da ist auch die medizinische Versorgung ein Punkt, den Sie konkret ansprechen. Wo sehen Sie da jetzt gerade die größten Lücken und Hürden?
Genau, die Gesundheitsversorgung ist zumindest, jetzt wie ich das bei uns im Landkreis kennenlerne, doch relativ gefährdet dadurch, dass viele Ärzte bald oder auch, sag ich mal, zeitnah in wohlverdiente Rente gehen. Und jetzt zum Beispiel, das ist jetzt bei uns in Uster passiert, dann geht jemand in Rente und das ist ja auch von dem Prozess relativ aufwendig. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht so gut vorausplanen, wenn dann jemand in Rente geht. Das bekommt man relativ kurzfristig mitgeteilt. Und da fehlt jetzt eben ein Angebot. Da sehe ich eben ganz klar die Lücken, dass wir da schauen müssen, wie wir diese Gesundheitsversorgung, und wir sind im Landkreis Northeim ja auch in der Fläche älter als vielleicht andere Landkreise und haben da eben nochmal höhere Bedürfnisse, was Gesundheitsversorgung angeht.
Haben Sie da schon mehr oder minder konkrete Ansätze, wie man da nachbessern könnte?
Wir waren jetzt am Montag bei den Johannitern in Einbeck. Es gibt ja seit Anfang 2025 den neuen Bereitschaftsdienst von der Kassenärztlichen Vereinigung, wo zum einen medizinische Fachkräfte als auch Ärzte außerhalb der Öffnungszeiten von Praxen eben die Gesundheitsversorgung außerhalb des Rettungsdienstes übernehmen, um den Rettungsdienst so ein bisschen zu entlasten. Und da sehe ich klar die Möglichkeit, zum Beispiel eben mit medizinischen Fachkräften, man nennt es ja immer Gemeindeschwester, die einfachen Bedürfnisse gerade älterer Menschen zu befriedigen, um dann die nicht für einen Katheterwechsel zum Beispiel mit dem Rettungswagen irgendwo hinfahren muss, um das da zu erledigen und dann wieder nach Hause zu fahren.
Ich glaube, es war mal irgendwie im Gespräch, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt auf Ebene von der Stadt oder vom Landkreis war, aber dass man jung...
Genau, also es gibt ja diese Landarztprämie, ich meine, so heißt die. Die muss man dabei, glaube ich, auch schon bei Beginn des Studiums sich quasi so ein bisschen für verpflichten.
Ja, ich glaube, das Studium wird mitbezahlt und dann sagt man, dann bleibe ich aber auch die nächsten quasi 20 Jahre oder so im Landkreis Northeim.
Da weiß ich nicht so ganz genau, ob das so gut funktioniert, wenn ich dann mit 18, 19 schon entscheiden muss, wo ich dann die nächsten Jahre verbringe. Von daher ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir schauen, dass wir vielleicht gewisse ärztliche Leistungen, wenn dann die Praxen irgendwann auch schließen, vielleicht auch kommunal übernehmen können.
Wobei man das dann ja auch wieder koppeln kann an die Attraktivität des Landkreises und die erhöhen kann, damit man sagt, es lohnt sich auch wirklich jetzt schon zu sagen, ich bleibe hier 20 Jahre.
Ja, das stimmt. Ja. Also die Nähe zu Göttingen bietet auf der einen Seite natürlich sehr viele Vorteile, auf der anderen Seite sind natürlich dann, sag ich mal, gerade diese akademischen Berufe wie Arzt oder Lehrer, die dann häufig gerne in den Zirkeln bleiben wollen, wo sie sozialisiert wurden und dann doch vielleicht nicht so ganz so einfach überzeugend sind, aufs Land zu ziehen. Aber ich sehe, gerade wenn man jetzt auch die aktuellen Wetterereignisse sich anschaut, glaube ich, schon eine Zukunft im ländlichen Raum. Und ich merke das ja auch. Also man ist ja hier in der Region auch verkehrstechnisch wirklich gut noch angebunden. Ich glaube, da gibt es ganz andere Teile in Deutschland, wo man wirklich gar nicht mehr wegkommt. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man mit einer einfacheren Prämie, also wenn man sagt, okay, wir zahlen einfach mehr als jemand, der jetzt in der Stadt arbeitet, in einem MVZ, vielleicht die Leute einfacher überzeugen können, als dann direkt am Anfang des Studiums sich dann so stark festzulegen.
Mobilität war gerade schon so angeklungen, das ist ja auch ein ganz großes Thema bei Ihnen. Wo sehen Sie da viel Nachholbedarf oder momentan Stärken im Landkreis Northeim?
Also die Stärken sind, glaube ich, also wir haben ja zumindest die größte Achse liegt ja an einer relativ gut angebundenen Hauptbahn, also Einbeck, Northeim, Nörten-Harnberg sind da relativ gut versorgt mit Bahnverkehr. Wir haben, glaube ich, auch jetzt zum Beispiel mit dem Stadtverkehr nach Einbeck mit dem neuen, also neu, die letzten 10 Jahre, glaube ich, auch ein ganz gutes neues Angebot im Bahnverkehr geschaffen. Und was zum Beispiel jetzt ein bisschen das Problem von meinem Wohnort ist, in Uslar, ist es alles sehr nach Göttingen ausgerichtet. Ja, also da kommt man dann wirklich gut hin. Also ich bin jetzt auch mit dem Zug hierher gekommen. Aber wenn man dann vielleicht mal in die Kreisstadt möchte, dann wird das schon schwieriger. Deswegen ist meiner Ansicht nach eher nötig, dass wir ein bisschen mehr die Vernetzung stärken, also zwischen verschiedenen Angeboten, und uns auch ein bisschen nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger richten, welche Wege sie denn vielleicht auch mit dem Bus oder der Bahn zurücklegen wollen.
Was wären da jetzt Ansätze, mit denen man das erreichen könnte?
Es gab vor 2 oder 3 Jahren schon mal so eine Umfrage des ZVSN, wo die verschiedenen Bedarfe eben in so einer Karte eingezeichnet werden konnten, wo dann auch abgestimmt werden konnte. Ich bin mir jetzt leider auch gar nicht so hundertprozentig, was aus den Ergebnissen dann am Ende geworden ist, weil da zum Beispiel jetzt die Anbindung der Schule in Dassel von Uslar aus ein großes Thema war, die, glaube ich, noch nie von öffentlicher Hand betrieben wurde, sondern immer privat. Und ich glaube, da hat sie bis jetzt noch nicht so viel getan. Ich glaube, die Ergebnisse und die Daten haben wir. Ich glaube, wir müssen dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Sie haben auch mit im Programm, dass Sie sagen, man könnte auch neue Angebote stärken. Geht das dann so ein bisschen in Richtung wie dieser Verein Bürger fahren Bürger in der Stadt Northeim, der dann ja explizit für Northeim und die umliegenden Ortschaften von Ehrenamtlichen unterstützt und geleitet und so weiter und sorgt dann eben dafür, dass Menschen dort auch mobil werden? Wäre das so ein Konzept, das man sich auch für den ganzen Landkreis vorstellen könnte?
Genau, also mit denen hatten wir vor einem Monat eine sehr schöne Veranstaltung und das ist ja auch ein gutes Konzept. Was wir da halt als Landkreis schauen müssen, ist, wie wir das am sinnvollsten unterstützen können. Ich meine, das Geld ist ja immer etwas knapp für solche Angebote, aber ich glaube, so Bürgerbusse können, wenn sie dann auch vielleicht mit den normalen ÖPNV-Angeboten gut abgestimmt sind, eine wirklich große Erleichterung bieten. Es gibt es ja auch noch in ein bisschen abgeschwächter Form, ein bisschen kleiner in Wohnfeld und Uslar. Und ich denke gerade auch für Einbeck, wo jetzt die Stadtbuslinien geändert wurden, ist es sicherlich auch ein gutes Angebot, wo wir als Landkreis ja diese engagierten Leute auch gezielt unterstützen können, die das ja auch schon in ihrer Freizeit dann gerne übernehmen würden.
Das heißt, wenn man das als Landkreis weiter unterstützt, dann würde das auch weiter auf ehrenamtlicher Basis vermutlich umgesetzt werden?
Ich glaube, muss man, glaube ich, ehrlich sein, dass beim öffentlichen Nahverkehr die Finanzierung immer etwas schwierig ist. Und ich glaube, wenn wir die Menschen dann mit dem nötigen Materialien unterstützen, die sie dafür brauchen, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass wir das ehrenamtlich machen, weil sonst gäbe es ja kein Angebot. Und das ist ja sowieso eine zentrale Sache von mir, da ich auch im Ehrenamt tätig bin, dass wir als Landkreis eben dieses ehrenamtliche Engagement, das natürlich wichtig ist und ich glaube auch im ländlichen Raum unverzichtbar ist, gezielt unterstützen, um dann eben zusammen das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Dann bringen Sie jetzt ja auch persönlich viel Expertise im digitalen Bereich mit. Und davon soll dann auch die Kreisverwaltung profitieren, zum Beispiel indem viele Behördengänge dann auch in den digitalen Raum verlegt werden. Was halten Sie da für möglich?
Relativ viele Angebote sind aus meiner Sicht schon möglich. Also die sind auch schon technisch umgesetzt, aber sie sind eben noch nicht der breiten Masse zugänglich. Ich glaube, die wenigsten werden die PIN ihres Personalausweises kennen, um diese ganzen Angebote nutzen zu können. Und wir müssen da schauen, dass wir diese Angebote vielleicht auch leichter zugänglich machen und dass wir sie aber auch bekannt machen. Also viele Themen sind, glaube ich, den meisten Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bewusst, dass ich die schon alle digital erledigen kann. Das ist, glaube ich, auch eine gute Anlaufmöglichkeit. Ja.
Das heißt, das ist auch eine Sache, die man eigentlich relativ schnell umsetzen können sollte?
Also mit den bestehenden Angeboten kann man sicherlich zügig umsetzen. Was natürlich eine andere Baustelle ist, ist auch die interne IT. Also dass dann vielleicht irgendwann auch mal die E-Akte in internen Verwaltungsprozessen eingeführt wird und da nicht mehr so viel auf Papier gemacht wird. Ich glaube, das ist eine Riesenbaustelle und ich habe solche Change-Prozesse in vielen Unternehmen jetzt schon mitbegleitet. Ich denke in der Verwaltung nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil es da ja doch sehr viel historisch Gewachsenes gibt. Was ich dabei als Vorteil sehe, ist, es gibt schon sehr viele Kommunen und auch Länder, zum Beispiel das Land Schleswig-Holstein bietet sehr viele Lösungen auch als Open-Source-Software an, wo man sich dann direkt andocken könnte. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden und diese Angebote zu nutzen.
Was meinen Sie, warum es das zum Beispiel hier noch nicht gibt? Also wenn es quasi schon so existierende Systeme sind, die man vermutlich schnell selber bei sich etablieren könnte?
Ich glaube, das ist so ein bisschen zweierlei. Die Verwaltung ist ja sehr gewachsene Strukturen und gerade diese Veränderungsprozesse sind ja häufig weniger ein technischer Aufwand als ein organisatorischer Aufwand. Ja, also ich muss ja auch meine Mitarbeitenden davon überzeugen, dass das am Ende eine bessere Lösung ist als heute. Und ich glaube, es fehlt uns da auch einfach ein bisschen die Expertise in den Behörden, um solche Dinge umzusetzen.
Und die würden Sie dann mitbringen?
Die würde ich mitbringen und zusätzlich ist ja aktuell so ein bisschen, das merke ich gerade auch als Selbstständiger, also der Markt für IT-Fachkräfte doch relativ umkämpft. Viel weniger Stellen als vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren. Und ich glaube, wenn wir uns da als attraktive Arbeitgeber positionieren können, hätten wir jetzt auch eine Chance, vielleicht dann auch kompetente Fachkräfte zu bekommen.
Und Fachkräfte, die kann man dann ja auch, wenn der Landkreis attraktiv gestaltet ist, irgendwie versuchen zu binden. Dafür braucht es aber Wohnraum. Wie sieht es da gerade aus mit dem Wohnraum im Landkreis?
Ich glaube, wir haben eigentlich genug Wohnraum im Landkreis Northeim. Wir haben ihn nur vielleicht ein bisschen falsch verteilt. Also ich habe mir jetzt noch in der Vorbereitung mal die Studie der N-Bank zum Immobilienmarkt 2045 angeschaut. Und da sieht man ganz klar, dass in den nächsten 20 Jahren 15% der Einfamilienhäuser eigentlich überflüssig sind, dass sie nicht mehr benötigt werden und da doch dann eher der Bedarf, gerade jetzt im Alter, nach barrierearmen Mehrfamilienhäusern ist und auch zusätzlich für junge Erwachsene mehr Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um, wenn sie denn auch hier bleiben wollen, ja, da gibt es ja auch einige, dass sie dann hier auch eine adäquate Wohnung finden, weil niemand wird direkt von den Eltern in ein eigenes Haus ziehen. Und ich glaube, da haben wir Nachholbedarf. Also was Mehrfamilienhäuser angeht, was auch barrierefreies Wohnen angeht, da müssen wir, glaube ich, noch nachschärfen.
Heißt das dann, es sollte auch neu gebaut werden oder es sollte umstrukturiert werden mit dem, was man schon hat?
Ich glaube, wir müssen beides machen. Also wir haben in den Städten schon einen hohen Leerstand mittlerweile, auch in den Innenstädten. Das heißt, da müssen wir uns andere Konzepte überlegen, wie man vielleicht auch Innenstadtimmobilien zum Wohnen nutzbar machen kann. Was ja gerade für ältere Menschen gut wäre, weil man dann immer noch so ein bisschen nah an allem dran ist. Und zusätzlich müsste man natürlich auch schauen, dass man neu baut, um die vielfältigen Anforderungen, was jetzt zum Beispiel barrierearmes Wohnen angeht, das ist, glaube ich, in einem Fachwerkhaus schwieriger als jetzt in einem Neubau.
Auch noch ein weiteres großes Thema im Landkreis ist ja der Katastrophenschutz. Da wurde jetzt auch schon vom Kreistag beschlossen, dieses Multifunktionszentrum für den Bevölkerungsschutz entstehen zu lassen. Und Sie selber setzen auch einen Punkt beim Katastrophenschutz, dass Sie sagen, das ist ein wichtiges Thema. Ist dieses Multifunktionszentrum dann ein Vorhaben, was Sie so weiter unterstützen würden? Abgesehen davon, dass es ein sehr langer Prozess ist, bis das überhaupt entsteht. Das heißt, wenn es beschlossen wurde, zieht sich das jetzt sowieso eine ganze Weile.
Genau, also es gab ja in der Diskussion auch die Überlegung, ein einfaches Bevölkerungsschutzzentrum zu bauen, was dann eben nur den Zweck hat, für den Fall des Zivilschutzes oder für Katastrophenfälle zu dienen. Ich glaube, die Idee jetzt daraus, das Multifunktionales zu machen, ist sehr sinnvoll, denn wir werden auch in naher Zukunft die Feuerwehr Technische Zentrale Northeim sowie die Leitstelle, das ist ja aktuell noch mit Göttingen im Gespräch, erneuern müssen. Und das wäre doch sehr sinnvoll, wenn man diese ganzen Themen vielleicht unter einem Dach bündeln könnte, um da auch etwas Geld zu sparen.
Sie selbst sind ja auch bei der Feuerwehr und wissen dann ja vielleicht auch aus erster Hand, wie es da gerade um die Feuerwehr steht und sehen da eventuell auch Aufholbedarf. Wo wäre der an der Stelle?
Also ich bin quasi parallel zu meinem Eintritt bei den Grünen auch bei der Feuerwehr beigetreten und habe da jetzt so die ersten Schritte in der Grundausbildung durchlaufen und habe da gleich so für mich so die erste Baustelle gesehen. Und die Grundausbildung wurde zu 2024 umgestellt. Das heißt, sie wurde von Kreisebene in die Ortswehren verlagert. Das heißt, jede Ortswehr ist jetzt dafür zuständig, den Nachwuchs auszubilden. Die meisten Ortswehren bei uns im Landkreis sind relativ klein. Meistens 1 bis 2 Leute pro Jahr sind. Und da sehe ich, glaube ich, schon Nachholbedarf auf Kreisebene, weil das andere Landkreise eben auch machen. Teile dieser Ausbildung, obwohl man es nicht müsste als Landkreis, auch wieder auf Landkreisebene anzubieten.
Was war der Grund dafür, dass das umgestellt wurde?
Den ganz genauen Grund kann ich so nicht sagen. Also das wurde ja von Landesebene aus umgestellt. Und ich glaube, man hat dann schnell gesehen, da kann man auch Geld einsparen. Ja, das sind dann jetzt dann wäre dann zusätzliche Aufgaben des Landkreises. Das sind dann keine Aufgaben mehr, die der Landkreis erledigen muss. Und es hat ja auch durchaus Vorteile. Also die Ausbildung direkt mit den späteren Kameraden und auch mit dem Material, was man da vor Ort hat, ist dann schon sinnvoll, um dann im Einsatzfall auch zu wissen, welche Ausstattung wir überhaupt in der Ortswehr haben.
Unabhängig von der Feuerwehr, wenn man sich den Bereich Katastrophenschutz anguckt, was braucht ein starker Katastrophenschutz im Landkreis noch?
Ich glaube, im Katastrophenschutz sind wir schon ganz gut aufgestellt und ich glaube, wo wir gerade wirklich gut arbeiten, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Denn das ist, glaube ich, auch in jedem Gespräch mit Menschen, die Katastrophenschutz machen, wird das klar. Am Anfang steht immer die Eigenvorsorge des Bürger oder der Bürgerin. Denn im Katastrophenfall, zum Beispiel bei einer Überschwemmung, kann man die ganzen angefallenen Notfälle gar nicht abarbeiten. Das heißt, da ist es wichtig, den Menschen zwar zu zeigen, okay, wir sind hier, wir haben diese Kapazitäten aufgebaut, aber so könnt ihr euch auch selber helfen, so findet ihr vielleicht auch bei euch im Dorf auch Hilfe. Denn ich glaube, in der Zukunft werden wir schon mehr mit katastrophenähnlichen Szenarien zu tun haben. Und da ist der ländliche Raum vielleicht auch noch durch viele Dorfgemeinschaften aus meiner Sicht doch noch ein bisschen besser aufgestellt, dann eigeninitiativ tätig zu werden, als jetzt in einer Großstadt mit über 100.000 Einwohnern.
Also das sind jetzt ja so die großen Themenkomplexe. Wenn man jetzt sagt, sie werden tatsächlich gewählt, können Sie dann schon sagen, so, das sind die Prioritäten, das möchten Sie in 2 Jahren umgesetzt haben? Also irgendwie 1, 2, 3 der Punkte.
Ich glaube, in den ersten 2 Jahren ist es, denke ich, sinnvoll, sich erstmal in dieser Doppelrolle, die man ja als Landrat hat, man ist ja einmal Chef des Landkreises, also der Verwaltung mit über 1.000 Mitarbeitenden, als auch dann eben Mitglied im Kreistag, also auch politischer Gestalter, ist es, glaube ich, in den ersten Jahren erstmal wichtig, die Angebote, die wir als Landkreis haben, zu digitalisieren oder besser zu digitalisieren und zusätzlich aber auch den Menschen durch bessere Öffentlichkeitsarbeit, also eine einfache Suchmaschine oder eine einfache Anlaufstelle für Ansprechpartner oder für Formulare, Prozesse zu bieten, um halt die ganzen vielfältigen Angebote, die wir als Landkreis auch haben und die ich jetzt auch in der Zeit als Landratskandidat kennenlernen durfte, die ich aber so als Bürger gar nicht wahrgenommen habe, dass wir die einfach ein bisschen präsenter darstellen. Und das wäre so ein bisschen der zweite Punkt, über den haben wir, glaube ich, noch nicht so ganz gesprochen, wäre dann auch einen zentralen Ansprechpartner für die Wirtschaft, eben die jetzt sich ja hier in der Transformation befindet. Gerade wir haben ja auch einige Betriebe, die die Automobilindustrie zuliefern, dass man die eben mit möglichst schnellen Verfahren oder möglichst guter Unterstützung eben auch bei ihren Vorhaben oder auch bei ihrem Wandel unterstützen können.
Unterstützung wäre dann in welcher Form möglich?
Also wir haben ja jetzt neu aufgestellt die Wirtschaftsförderung Südniedersachsen. Also das heißt, da sind ja die Altkreise Osterode, Landkreis Göttingen, ich glaube auch die Stadt Göttingen, da bin ich mir nicht ganz gerade sicher, und der Landkreis Northeim sich zusammengeschlossen, um eben Unternehmen über diese Fördermöglichkeiten zu beraten. Ich denke, das sollten wir beibehalten. Was wir vielleicht auch machen sollten, das ist ja leider auf Bundesebene so ein bisschen eingestampft worden, ist so eine zentrale Förderdatenbank. Also ich glaube, das spielt ja auch mit dem Punkt, den ich vorher hatte. Wir haben unglaublich viele Förderangebote für Unternehmen. Es ist einfach nur alles sehr schwer zu finden. Und zweitens dann, wenn es dann wirklich um konkrete Anliegen geht, sei es jetzt ein Bauvorhaben oder sowas, dass man da die Unternehmen wirklich an die Hand nimmt und durch den Prozess geleitet, um sie da möglichst in ihrer Neuaufstellung zu unterstützen.
Und dann sollen quasi durch solche Mittel auch neue Unternehmen noch angelockt werden, oder?
Genau, also das sehe ich als, ja, so als bisschen als Leuchtturm. Ich glaube, wir kommen ohne die Zusammenarbeit mit Göttingen, werden wir hier nicht große Wirtschaftswachstum erreichen, aber wir haben ja in Göttingen auch eine große Gründungsdynamik und ich denke, wenn wir uns vielleicht als Landkreis Northeim clever anstellen, können wir bei Wachstum dieser Unternehmen vielleicht auch 1 oder 2 dazu bewegen, auch in den Landkreis Northeim umzuziehen.
Die Wahl, die ist jetzt ja schon nächsten Monat. Mit Simon Hartmann haben Sie auf jeden Fall da wen stehen, der schon sehr auf jeden Fall in Northeim gut bekannt ist als aktueller Bürgermeister. Was würden Sie jetzt gerade so sehen, sind so die Dinge, die Sie Ihren Gegenkandidaten voraus haben?
Zum einen diese Quereinsteiger-Mentalität. Also alle anderen Kandidaten haben ja zum Teil auch sehr langjährige Erfahrungen in Kommunalpolitik und Verwaltung. Und eben da jetzt mal eine neue Perspektive mit reinzubringen, auch jemand, der als Selbstständiger auch viel dieser Prozesse kennenlernen durfte, vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Anreiz zu bieten, um den Landkreis so aufzustellen, dass eben die Bürgerinnen und Bürger damit zufrieden sind.
Haben Sie sonst zum Abschluss noch irgendwas, was jetzt gerade noch nicht untergekommen ist und Sie noch gerne loswerden möchten?
Was ich vielleicht auch noch als Alleinstellungsmerkmal herausheben würde, ist ja vielleicht auch noch ein bisschen mein Alter. Also ich meine, ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, aber auch nicht gerade im Beruf angekommen. Aber ich würde gerne für alle Generationen im Landkreis da sein, aber besonders auch den Fokus auf Kinder und Jugendliche legen, weil ich ja selber diese Jugend im Landkreis wahrgenommen habe und auch ein bisschen die Schwierigkeiten, die man da vielleicht auch als Jugendlicher hat. Und ich finde, gerade junge Erwachsene, Kinder, Jugendliche und vielleicht auch Eltern werden im aktuellen Prozess immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil sie sich eben durch die fehlende Zeit auch nicht so politisch einbringen können. Und das möchte ich gerne quasi stellvertretend für diese Menschen übernehmen.
Das war ein Interview von Benita Heukamp. Sie hat mit Jakob Reiter über seine Kandidatur um das Landratsamt im Landkreis Northeim gesprochen. Er tritt dabei für die Grünen an. Weitere Kandidaten, die sich am 13. September auf dem Stimmzettel finden werden, sind Simon Hartmann von der SPD, Thorsten Kühn von der CDU und Jens Kästner von der AfD.